Ja, mit der Hinführung heute Morgen zum Thema Gnade sind wir schon mitten im Predigtthema. Gnade in der Gnade Gottes leben, im Segen Gottes leben, das gehört zusammen. Ich habe im Verlauf dieser Sommerferien einen Dreiteiler über das Thema Segen vorbereitet und heute soll der dritte Teil stattfinden. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Am 27. Juli, ganz kurz bevor die Sommerferien losgingen, hatten wir uns mit dem ersten Petrusbrief, mit dem Kapitel 1 beschäftigt, was es heißt, zu segnen statt zu fluchen. Wobei es da primär um eine innere Haltung geht, sich verändern lassen von Gott in die Wesensart Jesu, die eben nicht primär den Eigenwillen durchdrückt, sich aus eigener Kraft abhetzt und anstrengt, alles aus sich heraus presst, sondern Gott fragt, auf ihn hört. Und wir alle wissen, das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist mit das Schwierigste im Leben, ein Spannungsfeld. Vor 3 Wochen, am 10. August, haben wir uns dann weiter beschäftigt anhand oder entlang der Geschichte des Jakob aus dem Alten Testament. Sein Lebensweg war ja gekennzeichnet von einem Ringen um den Segen Gottes. 2 Seiten haben um ihn gekämpft. Auf der einen Seite Gottes allumfassende, verheißende Segenskraft und auf der anderen Seite auch seine eigene selbstsüchtige Tatkraft. Der Eigenwille Jakobs, dem Betrüger, dem Fersenhalter, der aus allem so gut wusste, seinen Vorteil zu schlagen und voranpreschte, um sein Ding zu machen. Und ich möchte euch heute einladen, in diesem dritten Teil gemeinsam weiterzugehen, entlang dem Leben von Jakob oder vielleicht einzusteigen, wenn ihr die anderen beiden Predigten nicht verfolgt habt, und werde von der Struktur zunächst ein paar Minuten aufgreifen, den Lebensweg, den wir bisher gegangen sind, und dann in einigen Minuten den Predigttext für heute lesen, auf dem letzten Weg, den wir im dritten Teil miteinander gehen. Ja, im Elternhaus des Jakob, da war viel Licht in Form von Segen, von Verheißungen, aber mindestens genauso viel Schatten in Form von Intrigen, Betrug, Leid und vielen Ängsten. Beide Brüder, sie waren ja Zwillinge, Jakob und Esau, wurden von den Eltern ausgespielt. Der Jakob brachte listenreich seinen verfressenen Bruder Esau dazu, ihm mit einem Linsengericht das Erstgeburt abzuknöpfen, denn Jakob wollte die Nummer 1 werden und sein. Obwohl Gott ja eigentlich schon vor der Geburt zur Mutter gesprochen hat, dass Jakob einmal der Segensträger sein wird. Sie hätten sich also entspannen können und darauf warten können, dass Gott sein Werk tut, was er verheißen hat. Aber die Trickserei der beiden Brüder und der Mutter im Hintergrund aus Habgier und Selbstsucht hat dazu geführt, dass sie selber die Geschichte und die Geschicke in die Hand nahmen, als die ganze Trickserei drohte aufzufliegen. Sie nutzten die Blindheit des Vaters Isaak aus, verkleideten sich als Esau und kamen an den Segen. In der Folge musste Jakob um sein Leben fürchten und weit weg zur Verwandtschaft, zu Laban, seinem Onkel, reisen. Es würden 20 Jahre daraus werden, wie wir später erfahren. Soweit die Herkunft des Elternhaus. Dann waren wir in der letzten Predigt vor 3 Wochen unterwegs, hatten uns verschiedene Stationen angesehen. Die erste Station war ein Übernachtungsplatz auf dem Weg dorthin in die Ferne, wo Jakob den Traum hatte von der Himmelstreppe oder Himmelsleiter, wie es in unterschiedlichen Übersetzungen heißt. Wir bewegen uns da im 1. Mose, so zwischen Kapitel 27, 28 und 32. Ja, dort an diesem Übernachtungsplatz auf dem Weg sprach Gott zu Jakob: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Ich werde dir beistehen und dich beschützen, wohin du auch gehst. Ich lasse dich nicht im Stich und tue, was ich versprochen habe. Wow, so eine tolle Zusage. Jetzt kann man doch voller Vertrauen aus der Gnade Gottes leben. Aber in Jakobs selbstgesteuerter Art hat er die Situation gleich wieder selber an sich gerissen und hat mit Gott einen Wenn-Dann-Deal, einen Handel geschlossen. Und wir lesen, dass er sagt: Wenn der Herr mir beisteht, wenn das wirklich so sein sollte, wie er gesagt hat, und wenn er mich bewahrt auf der Reise, mir alles gibt, Nahrung, Kleidung und so weiter, dann soll er alleine mein Gott sein. Und er will sogar all seinen Besitz Gott geben, ihm alles schenken. Davon lesen wir weiter, den Zehnten von allem, was er an Segen bekommen wird. Der Jakob zeigt hier, dass er eigentlich die Liebe Gottes, die Wesensart Gottes wenig oder bis dato noch gar nicht so verstanden hat persönlich. Er setzt die Bedingungen, er handelt und Gott soll sich nach ihm richten. Es geht dann eben in dieser Art weiter. Die zweite Station, die wir angesehen hatten, war die Partnerwahl im fremden Land in Mesopotamien, dort am Brunnen. Vorschnell und überhitzt wählt er sich seine Partnerin, die hübscheste, die rumläuft, das war die Rahel, die wollte haben und die musste es sein. Hätte er doch etwas Ruhe gehalten, gebetet, sich Zeit gelassen mit der Entscheidung, aber nein. Er bekam dann leider die falsche Braut untergejubelt, nämlich die ältere Schwester, die nicht ganz so hübsch war, sie hatte sogar ein trübes Auge, aber sie hat ein gutes Herz. Hier zeigt sich wieder diese Wesensart des Jakobs, der selber voranprischt. Er meinte dann, er könnte sich die Liebe einer Frau erkaufen, indem er 7 weitere Jahre gedient hat für die Rahel, für die jüngere Hübsche eben, die er sich am Anfang ausgeguckt hat. Leider konnte er keine der beiden Frauen glücklich machen, auch die anderen beiden nicht, die er noch bekam, die beiden Mägde, Bilha und Silpa. Man geht davon aus, dass die Lea, die weniger Hübsche, mit dem guten Herzen eigentlich diejenige gewesen sein soll, die Gott ausgesucht hat. Die Folge waren eine trostlose, zerrissene Zeit für die ganze Familie, viel Zank und Streit unter den Müttern und Kindern. Eigentlich hat sich das durchgesetzt, was er von seinem Elternhaus auch ja mitbekommen hat. Er war in der Vielehe und hat mit viel Eigensinn eben ja einfach seine Sache gemanagt. Bis hierher waren wir gekommen als Kurzzusammenfassung und jetzt geht es also weiter. Die erste Lebensstation, die wir uns heute ansehen, ist die Rückreise des Jakobs zu Esau, zu seinem Bruder. Die ganze Situation dort in dem fernen Land bei seiner Verwandtschaft, wo er 20 Jahre schon war, hat sich zugespitzt und verschlimmert, denn durch betrügerische Machenschaften hat er seinen ganzen Besitz vermehrt und hat das Erbe seiner Schwager geschmälert. Die waren ziemlich in Existenznot und er wurde sehr reich. Aber trotz äußerlichem Wohlstand brachte der Jakob es nicht zu innerem Segen oder Frieden. Und da sprach Gott eben, er soll in seine Heimat zurückkehren. Wir sind mittlerweile im 1. Mose 31. Anstatt aber, dass der Jakob mit seinem Schwiegervater gesprochen hätte, trickste er wieder heimlich hinten herum und bereitete eine Flucht vor, die er dann antrat, als dieser Laban gerade nicht da war. Wie fatal. Gott sagt, ich will mit dir sein, Jakob. Ich segne dich. Ich bin überall, wo du bist. Und Jakob flieht. Warum? Ja, ich denke, er blickt auf Laban und dessen Söhne. Er hat Angst. Er blickt auf seinen Besitz und hat die Befürchtung, dass er vielleicht etwas zurücklassen muss, damit die anderen noch Existenz zum Weiterleben haben. Und er von seinem Überfluss etwas abgehen müsste. Ganz nach Jakobs Art, er war irgendwie immer noch ein großes Kind und schien irgendwie nicht erwachsen zu werden, versuchte er dann mit Bestechung, mit List und Unterwürfigkeit unterwegs seinen Bruder, den Esau, zu gewinnen, weil er natürlich Angst hatte. Jetzt, wo es zurückgehen sollte, bekam er es eben heftig mit der Angst zu tun. Er hatte eine unverarbeitete Vergangenheit und die holte ihn jetzt wieder ein. Jakob hat gerade Gott um Hilfe gebeten, nur hilft er sich jetzt doch wieder selber. Er hat seine Not angesprochen, übergibt sie aber nicht Gott, sondern schleppt diese Last weiter und lebt unter großer Angst. Und jetzt kommen wir eben zum Predigttext für heute in 1. Mose 32. Es geht um den Kampf, um den Höhepunkt dieser Geschichte, die uns und euch vielleicht auch einfällt von Kinderbibelwochen. Wir haben diese Geschichte zum Teil von Kind an gehört und sie ist den meisten nicht unbekannt. Ich möchte trotzdem diese Passage lesen, weil wir uns die dann nochmal vertieft ansehen werden in der Predigt heute, wo es um Segen geht. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen, also das waren die beiden Mägde, und seine 11 Söhne, und er brachte sie an eine seichte Stelle über den Jabbok, Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so dass er sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragt der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn: Sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur: Warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte, und bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht, weil Jakob auf dieser Stelle geschlagen wurde. Spannende Geschichte. Denkt mir manchmal, dass solche Geschichten in der Bibel stehen. Der Patriarch Jakob hatte eben versucht, mit seiner listigen Art alle möglichen Vorkehrungen zu treffen. Wir kennen das vielleicht von uns auch, wenn Dinge anstehen. Wir denken an alles, arrangieren alles, um seinen Bruder Esau mit seinen ganzen menschlichen Berechnungen gütig zu stimmen. Er nutzte dann die Nacht wohl als beste Zeit, um im Verborgenen das Gebiet seines Bruders zu betreten. Vielleicht wollte er ihn sogar im Schlaf überraschen. Wer weiß. Jedenfalls am Flussufer dieses Jabbok, dem östlichen Zufluss des Jordans, schickte Jakob Frauen, Kinder, Herden, sein ganzes Besitz hinüber in das Land seines Bruders, das dort begann auf der anderen Seite, und er selbst blieb am Ufer zurück. Dort wurde er plötzlich von einem Unbekannten völlig überraschend angegriffen. Da hat dieser Jakob doch alles so gut vorbereitet, seine ganze Schlauheit genutzt, um sich selber aus dieser misslichen Lage zu befreien. Er dachte, es könnte ihm gelingen, alles unter Kontrolle zu haben. Und stattdessen wird er unvorbereitet angegriffen, während er ganz alleine war, keine Möglichkeiten hatte, sich zu verteidigen oder irgendwas zu organisieren. Alle waren schon weg. Völlig im Dunkeln, und ich denke, das symbolisiert auch Jakobs Lebenssituation, seine geistliche Situation, seine Angst, seine Verlorenheit, stellt sich dem Jakob jemand in den Weg. Als Leser können wir zunächst nicht erkennen, wer der jemand ist. Wir ahnen es zwar und wir wissen es, weil wir die Geschichte kennen. Wenn der Jakob gottgleich erkannt hätte, ich weiß es nicht, ob er die ganze Nacht mit ihm gekämpft hätte. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht hätte Jakob mit Gott diskutiert die halbe Nacht und hätte versucht, durch Eloquenz, durch Worte mit Gott so lange zu reden, bis Gott sich wieder abgedreht hätte, weil er gemerkt hätte, der Jakob lässt sich nicht ein. Es ist zuerst schwer vorauszusagen, wer diesen harten Ringkampf gewinnen wird. Am Anfang scheint Jakob ja der Stärkere zu sein. Und dann greift der Angreifer aber zu ungewöhnlichen Mitteln. Mit übernatürlicher Wucht, und ich denke, dieser Schlag muss schon ganz schön hart sein, auf den stärksten Muskel des Menschen, wo ganz viel Kraft sitzt, das Hüftgelenk. Und Jakob trug ein Handicap, eine Behinderung davon. Der andere bittet Jakob, ihn gehen zu lassen, doch Jakob krallt sich ganz fest und stellt eine Bedingung. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Der Unbekannte kommt diesen Forderungen nicht nach und fragt stattdessen nach seinem Namen. Mit diesem Bekenntnis, mit dem Namen, der heute noch manchmal, aber früher eigentlich immer die Bedeutung des Menschen auch ausgedrückt hat, wird ganz klar, dass die Lebensweise, die ganze innere Einstellung dieses Fersenhalters, Betrügers und Verdrängers Jakob sich verändern muss. Er hatte sich Gottes Segen immer selber zu Nutzen gemacht und unter seine eigene Kraft gestellt. Der Jakob war eigentlich viel zu stark und viel zu stolz, als dass er sich von Gott hätte beschenken lassen oder aus der Gnade, aus dem Geschenk leben wollen. Das war ja ein ganz starker Typ, dieser Jakob. Aber dieser alte Jakob kapitulierte jetzt. Er ergab sich indem er sich zu seinem schwachen Charakter bekannte. Und das Starke in dieser Geschichte ist, Gott verwandelte diese negative, charakterschwache Wirklichkeit in etwas Positives. Jakob, der Betrüger, bekommt einen neuen Namen. Er wird Israel genannt, bekommt damit eine neue Identität, die bedeutet, Gott ist stark, Gott kämpft. Jetzt stellt sich dieser Jakob nach vielen Jahrzehnten der Verantwortung seines Lebens. Er ist bereit, seine Vergangenheit anzuschauen, zu klären, die ihn immer wieder eingeholt hat, und jetzt läuft er endlich nicht mehr weg. Gott gewährt dem Jakob den Segen, um den er zu Anfang des Kampfes gebeten hat. Es ist allerdings nicht der Segen, den sich Jakob mit List an sich reißt, sondern der Segen, der ihm unverdient als Geschenk Gottes zukommt, den Jakob empfängt, weil er sich alleine, schutzlos und ganz ohne Betrug Gott ausgeliefert hat. Und so konnte er sein tyrannisches Ich überwinden, da er die Wahrheit über sich erkannt, sie akzeptiert und sich ergeben hat. Jetzt kämpft Gott für Israel, nicht mehr Jakob kämpft selber. Und so kann er am Ende des langen Ringens um die Herrschaft erkennen und sagen, es war Gott, ich habe ihn von Angesicht gesehen. Das war die Bekehrung des Jakobs, der Gott bis dahin noch nicht in seinem persönlichen Herzen als Herr über sein Leben angenommen hat. Ich habe, so formuliert er es, so habe ich es eben gelesen im Text, Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Als nun der neue Tag anbricht, die Dunkelheit vergeht, da wird es auch Licht im Leben des Jakob, dem Stammvater des Volkes Israel. Er war ein neuer Mensch, aber er war gezeichnet, er hinkte. Er lebte jetzt aus der Stärke, die Gott ihm durch sein Leben verleihen würde und nicht aus seiner eigenen Kraft heraus primär. Gott nimmt Jakob etwas von dessen Kraft, damit er ihn segnen kann. Vorher war seine alte Jakobsart, sein maßloser Ehrgeiz, immer der Beste sein zu wollen, Selbstsucht, Unabhängigkeitsdrang, nie aufzugeben. Das sind alles ja nicht nur schlechte Dinge, aber dass das eben so stark ihn bestimmte, ein Hindernis dazu. Er hat alles versucht, alleine zu machen, rebelliert, gekämpft und andere tyrannisiert. Nachdem Jakobs natürliche Waffen lahmgelegt worden waren, wurde er im Glauben ganz stark. Ja, mich spricht an in dieser Geschichte, wie Gott mit Jakob über 20 Jahre treu unterwegs ist und wie Gott diesen Jakob nie aufgibt. Gott steht zu seiner Segenszusage und kommt schließlich doch zum Ziel. Es entsteht eine persönliche Beziehung, Vertrauen und heilsame Veränderung. Dass Jakob mit seinem Stolz und mit seiner Charakterschwäche brechen kann und befreites Leben unter Gottes Segenskraft entsteht. Für mich ist es eine wunderbare Heilungsgeschichte, die mich ermutigt, für mich selber und für andere. Auch heute noch sind so grundlegende Erneuerungen im Leben von Menschen möglich. Für uns alle, die wir als Unvollkommene im Glauben unterwegs sind, mit Gott zu rechnen, dass er das, was er in unserem Leben begonnen hat, auch zur Vollendung bringen wird. Es ist nie zu spät. Zweitens staune ich auch darüber, wenn ich die Geschichte des Jakob in der Bibel weiterlese. Da stoße ich darauf, dass auch nach diesem Wendepunkt im Leben des Jakob nach außen hin nicht alles perfekt weiterläuft. Schön zu lesen, wie gut das Wiedersehen dann geklappt hat mit Esau. Es war ein Wunder Gottes. Es war einfach nur Gnade, dass sich diese beiden Brüder wieder versöhnen konnten. Aber zum Beispiel als Vater machte dieser Jakob doch weiterhin heftige Fehler, wie wir alle wahrscheinlich, wenn wir Familie haben. Er züchtete sich genauso wie seine Mutter Rebekka ein Lieblingssöhnchen heran. Dieser Josef eben, er wurde sogar wegen seines Vaters Bevorteilung von den anderen Geschwistern gemobbt und später in ein Loch geworfen, in einen Brunnen, von anderen mit nach Ägypten genommen, und dann hatte er eine riesige Karriere. Später ist ihm wieder seine Familie begegnet und er konnte ihr helfen. Josefs Leben geht doch irgendwie sehr normal weiter, sehr unperfekt, ja fast schwer. Aber das Entscheidende ist, dass er seinen inneren Weg unter Gottes Segen treu geht, als befreiter Mensch unter der Gnade und Herrschaft Gottes. Genau wie die Liedtexte heute Morgen waren und wie auch die Hinführung war, unter der Gnade Gottes gehen. Und das beeindruckt mich und das zeigt mir, dass es nicht entscheidend ist, dass mir alles gelingt, sondern dass ich von Gott die Herrschaft über mich zulassen kann und von der Segenskraft lebe, die er mir schenkt. Drittens, Gott Raum geben. Es war doch irgendwie notwendig, dass der Jakob seine ganze Familie, seinen Besitz loslässt und schon einmal hinüberschickt und alleine bleibt. Mit ihm in Ruhe, ohne Ablenkung reden, nachdenken kann. Und viertens, diese Geschichte wirft auch viele Fragen auf. Ja, zum Teil habe ich bei der Predigtvorbereitung gemerkt, dass da eine gewisse Rebellion in mir ist. Muss es so weit kommen, dass der Mensch erst wie Jakob 20, 30 oder 40 Jahre so ungeschickt und krass durchs Leben geht, bevor Gott eingreift? Und er hat ja auch viel Unheil gestiftet in seinem Umfeld. Warum hat Gott nicht schon bei Isaak und Rebekka einen Riegel davor geschoben? Hätte er nicht denen schon die Hüfte ausrenken können, dass dieses Familiendrama ein schnelles Ende nimmt? Und ich glaube, Gott lässt manches einfach zu, was ich manchmal nicht verstehen kann. Aber es scheint so zu sein, dass manche Lebenshäuser, Illusionen, Dinge, die wir uns vielleicht auch selber zusammengezimmert haben, einreißen müssen. Auch da, wo Dinge im Namen Jesu einmal begonnen haben, vielleicht ihre enge Bindung an Gott verloren haben. Und wir merken das vielleicht manchmal gar nicht und wollen das auch gar nicht. Ich muss sagen, dass die letzten 2, 3 Wochen diese Säule hier hinten, unsere Baustelle, für mich zu einem Sinnbild geworden sind. Und ich habe überlegt, ob ich das hier so sagen darf, um euch keinen Schreck einzujagen. Aber es haben manche auch schon gefragt, was ist denn da los? Und ich habe verfolgt, wie einige von unseren Männern seit Wochen darum ringen, viele Stunden hier verbringen, um dem nachzugehen, was mit unserem Dach los ist. Und einige von euch, ihr seid da, und ich möchte euch einfach auch mal danken an dieser Stelle. Ihr habt schon viele Stunden investiert und jetzt ist der Schaden freigelegt. Jetzt wissen wir endlich, was los ist. Und wenn ihr weiter vorne sitzt und das Licht so hinleuchtet, dann seht ihr, dass da hinten das Wasser runterrinnt, wie wenn der Wasserhahn geöffnet ist. Wir haben einen Dachschaden. Und das nicht erst seit gestern. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass etwa ein Drittel dieses tragenden Balkens verfault ist, weil es jahrelang irgendwie reinregnet. Und ich denke, ihr habt es schon lange erkannt. Ihr habt immer wieder versucht, das irgendwie dicht zu bekommen. Und jetzt haben wir gemerkt, jetzt muss einfach saniert werden. Jetzt muss jemand her. Das ist irgendwie ein größeres Problem. Und dieser Balken, da, an den habe ich auch wieder bei der Predigtvorbereitung denken müssen und war dann auch mal eine Weile hier gesessen, habe gebetet und habe mir so gedacht, ja, manchmal, und es lehrt uns vielleicht auch die Geschichte des Jakobs, ist es wichtig, ja, sich immer wieder auf das Fundament des Lebens zu besinnen, die innere Haltung abzuklären, vielleicht zu sehen, da braucht es Veränderung, da braucht es Sanierung, da haben sich Dinge verselbstständigt. Und wo sich Gott uns in den Weg stellt oder vielleicht uns auch schon Hüften ausrenken musste oder es zugelassen hat, gilt es darum, Gott zu fragen, wie wir das beurteilen sollen. Darauf gibt es ja auch und schon gar nicht aus der Predigt ein Patentrezept. Wie das Sanierungsprogramm für uns ausschauen soll, für mein persönliches Leben, Heilung und Freisetzung. Und ich kann einfach nur ermutigen, so wie es jetzt auch diesem Balken geht, dass wir uns einander anvertrauen oder dass wir auch Seelsorge suchen, nach außen oder auch in der Gemeinde. Im Gemeindebrief stehen die Ansprechpartner, ihr könnt auch gerne mich fragen. Ein letzter, aber ein entscheidender Gedanke, wie ich finde, diese Geschichte von Jakob so erstmal stehen zu lassen, auch euch mitzugeben, dass ihr weiter dran nachdenkt. Unser Kampf Unseren Kampf hat Jesus auf Golgatha gekämpft. Unser Erlöser ist Jesus, durch den wir zum Überwinder werden von unserem selbstsüchtigen Menschen. Durch Jesus, durch seine Rettung werden wir zu einer neuen Kreatur, wenn wir eben Jesus annehmen, sein Gnadengeschenk, den Segen und die Liebe Gottes für uns beanspruchen. Jakob nannte ja die Stätte Peniel. Ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Die Sonne ging auf, Licht kam in sein finsteres Leben und er hinkte. Was Jakob auf Peniel erlebte, können wir auf Golgatha erleben, sinnesgemäß. In Jesus Christus macht Gott auch uns jeden Tag wieder das Angebot, dass wir frei werden können von dem, was uns drückt, was wir mit uns rumschleppen, Charakterschwächen, Bindungen, egal wie groß das ist, was wir vielleicht auf unseren Weg mitbekommen haben. Ich lade ein zum Nachdenken in der Stille, was du für dich mitnehmen möchtest aus diesen Gedanken, aus der Geschichte Jakobs. Vielleicht selber einmal zu Hause noch die Geschichte zu lesen. Und ich werde diese Stille mit einem Gebet abschließen. Danke Gott, dass du uns die Bibel gibst mit vielen festgehaltenen Geschichten und Begebenheiten, die viele Jahre, Jahrtausende zurückliegen. Herr, und doch kannst du immer wieder neu zu jedem von uns sprechen, auch wenn wir viele von uns diese Geschichte schon von Kindheit kennen und gehört haben. Danke, dass du uns Mut machen willst, auch heute in unserer Zeit zu lernen, uns Hoffnung und Zuversicht schenken zu lassen, wenn wir sehen, wie du mit Menschen der Bibel durchs Leben gegangen bist, wie du mit unvollkommenen Menschen ja vollkommene Dinge hervorgebracht hast. Und ich danke dir, Herr, dass es deine Gnade ist, dass du uns errettet hast und dass du mit jedem von uns gehst, da wo wir im Lebenskampf stehen, auf der einen Seite viel Kraft und vieles, was du uns schenkst, einsetzen, auf der anderen Seite immer wieder an den Punkt kommen, wo wir loslassen müssen, wo wir vielleicht auch leiden müssen, wo wir an uns und an unserer Situation arbeiten dürfen. Danke, Herr, dass wir mit allem zu dir kommen können, auch mit dem nächsten Lied, das zum Ausdruck bringen können. Amen.